Ich werde oft gefragt, ob mich das manchmal nicht irgendwie auch so langweilt. Und nein, also es gibt tatsächlich wirklich sehr oft Momente, sehr, sehr oft, gerade in den Frühlings-Sommermonaten, wo ich am Strand sitze und mir denke, boah, also es ist nur Sonntag und es fühlt sich einfach an wie Urlaub.
Einfach aussteigen. Der Auswanderer-Podcast.
Willkommen zurück. Wer im Ausland leben möchte, sucht sich in den meisten Fällen das Traumland selbst aus. Es gibt aber einige Auswanderer, die haben das Land nicht selbst gewählt, in dem sie heute leben, sondern sind entweder durch einen Job, durch einen familiären Bezug oder eben durch den Partner oder die Partnerin in das Land eingewandert. Mein heutiger Gast lebt in der schönen Bretagne und das Irre ist, bevor sie dahin auswanderte, war sie noch kein einziges Mal in Frankreich. Die ganze Geschichte, die hörst du heute in dieser Folge. Ich bin Nicolas Kreuter und immer mal wieder werde ich gefragt, was ist denn das beste Land zum Auswandern? Welches ist das perfekte für mich, in dem ich den Rest meines Lebens verbringen kann? Und da empfehle ich immer, keine lange Liste zu schreiben mit Pros und Kontras, sondern sich einfach mal länger in den Ländern aufzuhalten, die in Frage kommen, um zu sehen, wie fühle ich mich im Alltag in diesem Land? Passt es für mich oder passt es nach einer Weile dann doch nicht? Und das ganz Wichtige ist, selbst wenn du dich wohlfühlst in einem Land, heißt es am Ende nicht, dass du dich auch in 20 Jahren dort noch wohlfühlen und glücklich sein wirst. Denn du selbst als auch die Länder verändern sich. Ich habe zum Beispiel Berlin nach 18 Jahren verlassen, weil es nicht mehr die Stadt war, die ich mochte. Was nicht nur an Berlin und generell auch an Deutschland lag, sondern eben auch an mir selbst, weil sich meine Prioritäten verändert haben. Und deshalb, wenn du jetzt das richtige Auswanderungsland suchst, dann mach dir in erster Linie darüber Gedanken, passt es für mich jetzt? Und nicht, ist es auch noch das richtige Land, wenn ich in 20 Jahren in Rente gehe? Denn wer weiß, wie dann die Welt aussieht. Mehr Tipps rund ums Auswandern, auch zum Thema, wie finde ich das richtige Land, gibt es übrigens auch in meinem Auswanderer-Blog. Den verlinke ich dir gerne, findest du in den Shownotes hier in der Podcast-App.
Mein Podcast.
Heute geht's also zurück nach Frankreich. Vive la France! Und zum ersten Mal geht es in die Bretagne. Eine, wie ich finde, der schönsten Region des Landes. Nicht nur, weil ich als Kind dort viele Urlaube verbracht habe, sondern weil es landschaftlich und vom Klima her auch sehr ähnlich zu Irland ist. Die größte Halbinsel Frankreichs hat auch kilometerlange Sandstrände, schroffe Felsen, tolle Steinhäuser, schicke Badeorte und historische Altstädte. Das alles direkt am Atlantik. Die Bretagne ist eine Region voller Kontraste, Mythen und Legenden und auch berühmt für das tolle Essen. Auch wenn die Bretagne im Nordwesten Frankreichs liegt, ticken die Uhren da doch noch ein bisschen anders, was auch mit der Geschichte zu tun hat. Dazu aber auch gleich mehr. Mein Podcast heute ist Anna Wilke. Sie hat Deutschland 2012 verlassen und ist nach einigen Jahren auf der anderen Seite der Weltkugel dann 2016 nach Frankreich gekommen. Zuerst hat sie in Paris gelebt, heute ist sie mit ihrer Familie in Saint-Malo zu Hause und macht sich gerade als Stadtführerin selbstständig. Was sie vom anderen Ende der Welt, nämlich von Australien nach Frankreich gebracht hat und wie schwer für sie oder wie leicht auch der Wechsel war, das und über noch viel mehr sprechen wir jetzt. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo Anna.
Hallo, guten Morgen und ein herzliches Bonjour.
Anna, wenn du bei dir in Saint-Malo aus dem Fenster schaust, was siehst du da aktuell?
Aktuell sehe ich meinen Garten, meinen nassen Garten, denn es hat angefangen zu regnen. Es ist bewölkt und die Sonne hat sich verzogen. Genau.
Wohnst du direkt in dieser hübschen Altstadt oder wo seid ihr da?
Nein, nicht direkt in der Altstadt, die man auch Intramuros nennt. Ich lebe direkt in Saint-Malo, Fußweg ungefähr so 15 Minuten zum Strand. Mehr so am Ende der Stadt, also nicht, wenn man direkt so reinkommt, aber nicht direkt in der Altstadt, nein.
Okay, du hast vorher mal in Paris gewohnt und jetzt eben in Saint-Malo. Über diese Unterschiede werden wir auch noch gleich sprechen, aber wir fangen mal vorne an. Ich habe das in der Einleitung gesagt, du bist 2012 aus Deutschland ausgewandert, aber erst 2016 nach Frankreich eingewandert. Wer gut rechnen kann, weiß jetzt, da fehlen ja 4 Jahre. Und dein Beispiel zeigt nämlich, dass nicht jede Auswanderung als solche geplant ist und auch so durchgezogen wird, denn deine Reise ins Ausland beginnt ja eigentlich mit einem Working Holiday in Australien.
Genau.
Was war denn damals dein Traum 2012, als du gegangen bist?
Ja, ich glaube, mein Traum war damals tatsächlich die Welt zu sehen. Ich habe meine zweite Ausbildung beendet in Leipzig damals und dachte mir, jetzt ist, glaube ich, der beste Zeitpunkt, um noch mal so einen längeren Urlaub zu genießen. Und vor allen Dingen Australien stand bei mir schon lange auf der Liste. Und es ist so weit weg, dass ich mir dachte, ich kann das nicht jetzt einfach nur mal so in 2, 3 Wochen Urlaub, die man dann so im Jahr zur Verfügung hätte, nehmen, um dieses Land zu erkunden. Und es gab noch nicht lange dieses Working Holiday Visum. Und das war damals zumindest noch nicht so bekannt. Und ja, da dachte ich mir, das mache ich jetzt. Das schaue ich mir an. Geplant waren tatsächlich nur 3 Monate. Ja.
Wie ist das denn? Verlängert sich das dann automatisch oder warst du illegal in Australien?
Nein, also man hatte ein Jahr, ne? Man hat ein Jahr dieses Visa. Ich bin damals nicht mit nicht viel Geld dorthin gegangen und konnte mir wirklich nicht vorstellen, wie das dort funktioniert. Habe dann aber recht schnell angefangen mit Arbeiten und ja, habe dieses Land, die Kultur, die Menschen dort lieben gelernt und vor allen Dingen auch dieses extreme Freiheitsgefühl, was man dann ja doch als Backpacker dann dort auch hat. Hatte dort quasi ein Jahr zur Verfügung und bin nach diesem Jahr. Dann habe dann weitere Sachen erkundet, wie ich war 6 Wochen auf Fidschi, bin dann durch ganz Asien gereist. Nach 15 Monaten bin ich dann aber doch dem Heimweh verfallen, beziehungsweise nach so langer Reise ist man ja dann doch auch irgendwie erstmal so ein bisschen voll im Kopf und braucht irgendwie auch ein bisschen Zeit, das alles zu verarbeiten. Bin dann tatsächlich wieder nach Hause um die Weihnachtszeit herum 2013. Habe dort auf dem Weihnachtsmarkt gearbeitet und bin dann tatsächlich nach 8 Wochen musste ich wieder weg. Habe dann meine Sachen gepackt und habe gesagt, das ist nicht das, was ich möchte. Ich möchte weiterreisen. Ich habe jetzt genug Zeit gehabt, das irgendwie alles Revue passieren zu lassen. Und das war es auf jeden Fall noch nicht für mich. Und bin dann nach Südafrika für ein paar Monate. Konnte dann mit meinem erarbeiteten zweiten Working Holiday Visa für Australien nochmal in dieses Land einreisen. Also dafür muss man arbeiten, genau.
Ich glaube, insgesamt hast du 3 Jahre in Australien und ja noch in Neuseeland gearbeitet, ne?
Genau, also ich war insgesamt so 4,5, 5 Jahre insgesamt am Reisen in der Welt und habe davon zwei Jahre in Australien ungefähr und ein Jahr in Neuseeland durch diese
Wow.
Working Holiday Visa Möglichkeit gearbeitet und gelebt und bin sehr viel dort gereist. Und zwischendrin habe ich dann ja, andere Länder ebenfalls bereisen dürfen oder halt auch im Nachhinein, genau.
Ja, also vielleicht kannst du dafür noch mal kurz werben, weil ich spreche eben genau darüber, auch über diese Möglichkeit, Working Holiday zu nutzen, weil ich finde das so großartig, dass es eben diese Möglichkeiten gibt, dass du halt die Länder bereisen kannst, dass du da natürlich arbeiten kannst. Ich glaube, es geht bis 30 oder wie lange läuft das?
Ich glaube tatsächlich bis 30 oder 31 sogar. Ich würd sie jedem empfehlen, absolut. Ich glaube, man hat halt wirklich wenig die Möglichkeit, sowas zu testen und auszuprobieren, wirklich in einem anderen Land so einfach leben, arbeiten zu können, die Menschen dort kennenzulernen. Ich habe sehr viel Helping Work gemacht, also habe für Kost und Logis gearbeitet, bin sehr, sehr viel mit Australien und Neuseeländern in Kontakt gewesen. Es ist wirklich einfach. Man braucht dort auch keine Angst zu haben. Man ist dort nie alleine. Also es war dann wirklich zum Ende hin auch oft so, dass es schwierig war, alleine zu bleiben. Gerade wenn man natürlich in Hostels wohnt oder in bestimmten Orten sich aufhält. Es ist ja nun die letzten Jahre doch sehr stark ins Kommen auch, ne, gekommen, sage ich mal. Diese Möglichkeit wurde immer mehr genutzt. Ich hoffe, dass ja meine Töchter das später auch noch irgendwie nutzen können, dass es diese Möglichkeit immer noch gibt und werde da sicherlich mit einem weinenden Auge hinterherwinken, aber absolut denke ich auch meine kleinen Mädels in die Welt schubsen und sagen, ihr müsst es wirklich machen. Das ist einfach eine Erfahrung, die kann euch niemand mehr nehmen und es war die beste Entscheidung meines Lebens.
Apropos Hostel und jemanden kennenlernen und so weiter. Bei dir kam ja auch Faktor X dazu, der die Gleichung dann verändert hat und dazu geführt hat, dass du heute in Frankreich lebst und nicht mehr in Australien.
Genau.
Was ist denn Faktor X? Also, wer ist das?
Also Faktor X ist mein Partner seit mittlerweile 10 Jahren. Wir haben uns in meinem zweiten Jahr in Australien kennengelernt, beim Arbeiten in Perth. Wir haben auf der Perth Royal Show zusammengearbeitet. Das ist ein riesengroßes 10-tägiges Kulturfestival. Ich habe dort quasi auf einer Rummelstation gearbeitet und habe Tickets für ein Karussell verkauft. Und dort haben wir uns halt kennengelernt, sind über mehrere Monate in Kontakt geblieben. Er ist nach Thailand gereist, ich hatte noch einen Job in Melbourne und haben uns dann nach einigen Wochen auf Thailand wieder getroffen und sind seitdem nie wieder getrennt gewesen quasi. Ja, genau. Wir sind dann noch zusammen durch Asien gereist, haben dann ein Jahr zusammen Neuseeland erkundet und dort gearbeitet. Und anschließend sind wir noch ein halbes Jahr durch Südamerika gereist, um dann 2016 letztendlich wieder zurück nach Europa zu kehren.
Ja, weil du hast mir das auch im Vorgespräch gesagt, du warst vorher nie in Frankreich, du kanntest es nicht, hast auch kein Französisch gesprochen. Hat er dir damals erzählt, du, das ist so wie in Australien, nur ohne Kängurus? Oder wie hat er dich quasi davon überzeugt, jetzt nach Frankreich zu ziehen?
Ja, ich glaube, die Franzosen sind da schon sehr gut in ihrer Überzeugungsleistung. Für mich war das eigentlich eher so, ich war immer noch so ein bisschen im Reisefieber und ich war, wie gesagt, noch nie in Frankreich und dachte mir, oh ja, cool, klar, auf jeden Fall bin ich ein bisschen näher an Deutschland dran, an der Familie und das Reisen geht halt weiter. Und dann sind wir nach Paris gegangen. Dort war es sehr einfach für mich, eine Arbeit zu finden, auch wenn man kein Französisch spricht. Ja, was macht man als Ausländer meistens? Callcenter. Das war dann tatsächlich recht einfach. Ich habe allerdings die zweieinhalb Jahre, in denen wir schon zusammen waren, immer mehr Französisch gelernt, mich immer mehr für diese Sprache auch interessiert. Ja, so ging das dann auch langsam irgendwie einher mit dem Französisch und fiel mir persönlich gar nicht so schwer, die Sprache zu lernen dann auch.
Weil viele sagen ja auch gerade eben in Paris und so, die Leute sind so distanziert, wenn man kein Französisch spricht, ist das sowieso schwierig. Hast du so Anfangsschwierigkeiten gehabt oder wie ging dir das? Oder bist du generell jemand, der sich sehr schnell anpassen kann?
Also ich glaube, ich bin generell jemand, der sich sehr schnell anpassen kann. Allerdings ist das Französisch, die Französisch sprechenden Leute in Paris, ist schon sehr schwer. Die sprechen sehr, sehr schnell. Ich habe zu dem Zeitpunkt 5 Monate lang mit meinem Partner in einer WG gelebt, mit 3 Franzosen. Und da war es dann, also entweder du versuchst es jetzt und du klemmst dich dahinter und du willst was verstehen oder du kannst halt wirklich quasi nicht mit am Leben teilnehmen. Und bei mir war der Wille einfach so groß, das verstehen zu wollen und mich auch irgendwie verständigen zu können, dass ich dann durch tägliches Radio hören, Serien gucken mit Untertiteln und so weiter, das wirklich sehr schnell hinbekommen habe und auch oft einfach auf mich alleine gestellt war. Also da nicht ständig jemanden an der Hand hatte, der irgendwie gesagt hat, ich erkläre dir das jetzt und das heißt das und das heißt das. Und ich rede sehr gerne und ich habe dann einfach drauf losgeplappert. Und ja, ich glaube, wenn man dann auch vielleicht, dadurch, dass ich Englisch auch sehr gut beherrsche, ich glaube, das ist dann irgendwann ein bisschen einfacher, auch wieder eine neue Sprache zu lernen.
Ja, du hast jetzt gerade einige Tipps auch genannt, wie du es gelernt hast. Gibt es sonst noch was, was du Leuten mitgeben kannst, die gerade mit dem Französisch irgendwie hadern?
Definitiv keine Angst haben, wie in allen Sprachen. Wirklich sich natürlich auch kulturell ein bisschen interessieren, auf die Menschen zugehen. Ja, keine Scheu haben, einfach ihre französischen Kenntnisse, die sie haben, schon anzuwenden. Definitiv.
Wie ist es heute? Ich glaube, ich höre so einen leichten französischen Akzent in einem Deutsch.
Tatsächlich, ich habe mein, ich glaube, das ist C1-Niveau, da hatte ich mal hier so einen Kurs mitgemacht. Ja, ich spreche sehr gut. Also, okay. Kann man das so behaupten von sich selber? Ja, ich spreche sehr gut und ich muss teilweise immer aufpassen, dass ich nicht, wenn ich Deutsch rede oder Englisch rede, ins Französische switche und irgendwelche Wörter dort mit reinbringe, weil ja, ich natürlich jetzt in Frankreich lebe und hier vor Ort eigentlich gar keinen deutschen Kontakt habe, bis auf meine Kinder, mit denen ich Deutsch spreche, und meine Familie halt am Telefon.
Super. Ja, also ehemals Paris, heute in Saint-Malo. Also wir haben auf der einen Seite eine Stadt mit über 2 Millionen Einwohnern, auf der anderen Seite eine Stadt mit, glaube ich, 45.000 Einwohnern. Was sind so, also ich glaube, es ist ja die Heimatstadt von deinem Mann oder er kommt von da. Mhm. Was sind so die großen Unterschiede, wenn man jetzt eben so der Nordwesten Frankreichs vergleicht eben so mit der Hauptstadt, als ihr da hingezogen seid, wie war das?
Also genau, als erstes, mein Mann ist direkt aus Saint-Malo, er ist gebürtiger Malouin, sagt man dazu. Das war dann auch der Grund, dass wir gesagt haben, in der ersten Schwangerschaft, das ist gar kein, brauchen wir uns keine Gedanken drüber machen, wir gehen auf jeden Fall nach Saint-Malo, wir bleiben nicht in Paris. Saint-Malo ist eine Kleinstadt, wie du schon sagtest, genau, von ungefähr 46.000 Einwohnern, die allerdings in der Saison auf 1 bis 2 Millionen wächst.
Was?
Sehr touristisch.
So viel?
Ja, extrem touristische Stadt, die durch ihre Geschichte natürlich sehr viele Interessenten herlockt, wenn man das so will. Wir wohnen direkt am Strand. In Saint-Malo gibt es einen Unterschied zwischen Ebbe und Flut von ungefähr 13,5 Metern, was es halt auch immer wieder wunderschön macht, an den Strand zu gehen, weil es einfach immer anders ist. Es ist nie gleich, das Wetter ist nie gleich, der Abstand vom Wasser vom Strand ist nie gleich. Einfach, es ist sehr, sehr schön hier. Wir haben die Mont Saint-Michel, ungefähr 45 Minuten von uns entfernt, die auf der Normandie-Seite liegt.
So ein ehemaliges Kloster, ne?
Genau, ein ehemaliges Kloster. Saint-Malo wurde 1944 zu 80% zerstört von den Alliierten, die sich dachten, dass sich die Deutschen in der Innenstadt befinden. Dem war damals nicht so. Und die Stadt wurde originalgetreu wieder aufgebaut. Saint-Malo hat seine Unabhängigkeit und seinen Stolz aus dieser Zeit halt auch irgendwie nicht verloren. Man sagt ja auch, die Bretonen hier in Saint-Malo, je suis ni français, ni breton, je suis malouin. Also ich bin kein Franzose, ich bin kein Bretone, ich bin Malouiner. Und das merkt man sehr, sehr stark auch immer noch.
Wie sind denn die Menschen von der Mentalität da? Also eben, wenn man das jetzt so vergleicht mit der Hauptstadt zum Beispiel.
Definitiv offen und freundlich, auf jeden Fall. Ich würde sagen, die sind sehr stolz. Generell glaube ich, dass die Franzosen ein sehr stolzes Völkchen sind, aber die Bretonen hier sind schon, ich vergleiche das immer sehr gerne mit Bayern und Deutschland. Also es ist schon so ein Völkchen für sich. Die lieben die Wasser und die Wassersportkultur hier. Es dreht sich sehr, sehr viel um Segeln, Surfen, Windsport, Windsurfen. Und jedoch sind sie trotzdem so in ihren Grüppchen. Also ich habe es nicht als sehr einfach empfunden, hier Freundschaften aufzubauen und auch ja so wirklich integriert zu werden in bestimmte Kreise.
Also merkst du auch Vorbehalte gerade in der Region gegenüber Deutschen?
Jein. Also ich habe mal ein halbes Jahr im Touristenoffice gearbeitet. Ja, da gab es das dann schon mal irgendwie, aber ich glaube, das war dann auch irgendwie so sprachbarrieremäßig, ne? Dass mein Französisch schon nicht so gut war und dass dann die Ungeduldigkeit der Franzosen sehr zum Vorschein kam und da dann mal so ein paar Sprüche kamen, so von wegen, naja, wir hätten gerne jemanden, der von hier ist, so nach dem Motto. Aber so prinzipiell habe ich das jetzt noch nicht gemerkt, nein.
Jetzt nochmal ein bisschen Sprung zurück. Du hast dir dieses Land ja nicht ausgesucht. Wie wohl fühlst du dich heute? Weil eben, wenn man auswandert, ist es ja meistens so, dass man sich ja die Länder oder das Land, in dem man leben will, dann aussucht. Eben bei dir war es nicht so. Hast du das Gefühl, du hast dich jetzt so arrangiert? Ist es auf der anderen Seite eben auch ein Land, wo du sagst, nein, hier lebe ich oder diese Region, hier lebe ich einfach sehr gerne? Oder wie wohl fühlst du dich?
Spannende Frage. Ich glaube, das ändert sich tatsächlich immer ein wenig für mich. Ich lebe sehr, sehr gerne hier, definitiv. Das als erstes. Ich glaube einfach, wenn man sich nicht explizit für eine bewusste Auswanderung entscheidet und sagt, ich ziehe jetzt in dieses Land, mir ist dem all das bewusst, was es mit sich zieht, kommen dann immer wieder Zweifel auf. Und die kommen bei mir auch auf. Ich bin zweifach Mama von zwei kleinen Mädels, sehe meine Familie leider viel zu wenig, tatsächlich maximal zweimal im Jahr und wünschte mir sehr oft, dass es anders wäre. Allerdings ist das eigentlich so dieser Hauptgrund, wo ich einfach manchmal sage, wäre es jetzt nicht vielleicht doch irgendwie einfacher, auch irgendwie bei der Familie zu wohnen. Was die Umgebenheiten, was die Kultur, was die Umgebung, die Natur betrifft, nein, absolut, liebe ich es hier. Es ist wunderschön. Ich werde oft gefragt, ob mich das manchmal nicht irgendwie auch so langweilt. Und nein, also es gibt tatsächlich wirklich sehr oft Momente, sehr, sehr oft, gerade in den Frühlings-Sommermonaten, wo ich am Strand sitze und mir denke, boah, also es ist nur Sonntag und es fühlt sich einfach an wie Urlaub. Hm. Also ja, nein, also ich glaube, dass ich schon sehr, sehr glücklich hier bin.
Ja, ich meine, das mit der Distanz, das kennen natürlich viele. Ich würde aber mal sagen, besser Nordwesten Frankreichs als Australien. Ich glaube, da siehst du wahrscheinlich die Familie dann noch weniger. Ja. Wie sieht denn heute, du bist im Moment hauptberuflich Mutter, wie sieht heute dein Alltag aus? Und du bildest dich ja, glaube ich, auch weiter, beziehungsweise hast ja was vor für den Sommer.
Genau, ich bin seit ein paar Monaten zu Hause. Ich habe hier mehrere verschiedene Stationen durchlaufen in Frankreich. Was die Arbeit betrifft, war die letzten 2 Jahre in einer Apotheke arbeiten. Bin gelernte pharmazeutisch-technische Assistentin, habe das aber jetzt auch hinter mir gelassen. Und im Moment sieht der Tag so aus, dass im Moment sind Ferien tatsächlich. Und im Moment bilde ich mich weiter, genau, denn in wenigen Wochen werde ich anfangen als Guide zu arbeiten, als deutsche Stadtführerin in Saint-Malo, Umgebung Le Mont-Saint-Michel, werde ich einige Touren anbieten für Deutsche und Schweizer. Vorerst auf Deutsch, eventuell später auch noch auf Englisch. Französisch denke ich eher nicht, da gibt es schon sehr viele gute Guides, die das machen und ja.
Okay, Österreicher sind wahrscheinlich auch willkommen, schätze ich mal.
Ja, natürlich.
Liechtensteiner auch, also alle, die Deutsch können.
Ja, nein, alle, genau, alle, die Deutsch können, sind herzlich sehr willkommen.
Schön. Also es gibt, glaube ich, schon eine Instagram-Seite, die verlinke ich natürlich in den Shownotes, in der Folgenbeschreibung, wo ihr schon mal ein paar Fotos sehen könnt, eben auch so, was einen so auf so einer Tour erwartet. Und da gibt es dann weitere Updates von dir. Weil du jetzt auch schon 2-3 Mal eben die Kinder erwähnt hast, da sagen auch immer viele auch so als Feedback an mich bezüglich der Folgen, dass ich mal so ein paar Fragen auch stellen soll, eben wie Kinder in dem Land aufwachsen. Wie siehst du das generell, das Verhältnis der Franzosen zu Kindern? Wie findest du es eben, wie Kinder da aufwachsen im Vergleich eben zu, wie du zum Beispiel in Deutschland aufgewachsen bist?
Ja, ich glaube, das war schon am Anfang sehr schwierig für mich, gerade auch was diese frühe Einschulung betrifft. Hier ist Vorschulpflicht ab 3 Jahren. Ich muss jedoch sagen, ich habe 2 Mädels, die damit nie Probleme haben. Sie lieben die Schule, sie lieben ihre Freunde. Sie hatten keinerlei Probleme mit diesen doch noch sehr teilweise veralteten Strukturen, die hier vorherrschen. Frankreich ist meiner Meinung nach ja nicht so familien- und kinderfreundlich wie Deutschland. Allerdings ist das, glaube ich, das ganze Lebensmotto und auch diese Lebensqualität in Frankreich. Ne? Also die Kinder stehen hier oft nicht an erster Stelle, würde ich jetzt mal so behaupten. An erster Stelle steht tatsächlich, dass man auch neben Mutter halt auch Frau ist und Partner ist und trotzdem auch sein Leben noch weiterleben darf. Das heißt, spezielles Beispiel, Kinder hier mit ins Restaurant zu nehmen und dort um 20, 21 Uhr zu essen, ist völlig normal. Gibt es keine Probleme, man wird nicht schief angeguckt und Kinder sind auch abends noch am Strand bis 20, 21 Uhr, auf dem Spielplatz noch bis 19 Uhr. Das ist ja völlig normal. Ich persönlich liebe diese Kultur mittlerweile. Ich liebe es, dass die Schule hier erst 8:30 früh losgeht, beziehungsweise teilweise erst um 9. Gerade speziell hier, wo wir leben. Ich glaube, für meine Kinder gibt es keinen schöneren Ort, als hier direkt am Strand aufzuwachsen. Die gehen regelmäßig mit der Schule an den Strand. Die lernen sehr zeitig segeln und wachsen auch wirklich mit der Natur auf. Und ich glaube, man muss einfach auch einfach bereit sein, für gewisse Kompromisse zu machen, wenn man in einem anderen Land lebt, sich da irgendwie ein bisschen anzupassen auch, ja, im gewissen Maße, ne?
Hi, wir sind das kleine Fernsehballett. Das besteht aus Stefan Niggemeier und Sarah Kuttner. Und wie der Name schon sagt, tanzen wir übers Fernsehen. Naja, eigentlich reden wir übers Fernsehen. Und wir wollen ganz ehrlich sein, wir reden relativ unprofessionell übers Fernsehen, aber mit so viel Leidenschaft. Und bestimmt 50% Ahnung, wenn nicht sogar 40.
Hört unseren Podcast, das kleine Fernsehballett, jeden Mittwoch eine neue Folge, exklusiv in der Podcast-App Podimo. Die könnt ihr 45 Tage kostenlos testen unter go.podimo.de/fernsehballett. Wir freuen uns, wenn ihr reinhört.
Und mittanzt.
Wenn wir jetzt noch vergleichen Leipzig und Saint-Malo, gibt es da krasse Unterschiede oder Dinge, die dich möglicherweise auch im Alltag stören? Oder irgendwie sagst, oh, das geht mir langsam so auf die Nerven.
Also ich vermisse Leipzig schon. Ich komme ja ursprünglich aus Lutherstadt-Wittenberg. Leipzig, dort habe ich 5 Jahre gelebt und meine Ausbildung gemacht. Okay. Ist halt eine Studentenstadt. Ne? Leipzig ist eine junge Stadt, eine Studentenstadt. Das fehlt hier. Das fehlt hier oft in Saint-Malo im Winter, in den Wintermonaten, so ab Oktober bis ja, Ende März, April ist hier echt tote Hose, wenn man das so mal sagen darf. Es ist eine Stadt mit, glaube ich, ja, so um die 55-60% Rentneranteil. Kulturell gesehen ändert sich so langsam was, aber es ist auch eine sehr teure Stadt. Also leider müssen immer mehr junge Familien auch in die Umgebung ziehen. Gerade nach Covid sind die Immobilienpreise extrem gestiegen. Wir haben ja eine Zuganbindung von 2,5 Stunden nach Paris. Wir haben sehr, sehr viele Zweitwohnungen hier von Parisern oder ja, auch Ferienhäuser. Und das macht sich schon bemerkbar, dass manchmal so ein bisschen dieses Kulturangebot für Kinder und jüngere Leute fehlt. Das ist so das, was mir manchmal im Winter so ein bisschen fehlt. Und generell, glaube ich, dieses internationale Kulturangebot, das ist natürlich in Frankreich doch schon recht begrenzt auf Paris.
Also Konzerte und sowas.
Konzerte, ne? Und ja. So, genau. Also das gibt es ja auch, aber es ist dann viel Französisch, ne? So richtig international ist, genau, ist das dann halt in Paris und das ist dann meistens zu weit weg, um da jetzt mal spontan für einen Tag hinzufahren.
Ja, nehmen wir uns mal mit durch die Kosten. Was zahlst du da für einen Einkauf im Vergleich zu Deutschland oder wenn man da jetzt eine Wohnung mietet oder eine Immobilie kaufen will, ist das, also sind wir da so auf Münchner Niveau oder noch teurer? Wie würdest du das einschätzen?
Wir hatten das Glück, wir haben unser Haus gebaut 2019, sind kurz vor Covid eingezogen. Tatsächlich, weil jetzt könnten wir uns das, glaube ich, gar nicht mehr leisten. Also wir wissen, dass wenn man sich jetzt zum Beispiel ein Grundstück kaufen möchte, ist man jetzt bei ungefähr 5.000 Euro zwischen 5 und 7 pro 1.000 Euro pro Quadratkilometer.
Das wäre gut.
Quadratmeter, das wäre gut, genau. Generell gibt es hier kaum noch Fläche, auch wo gebaut wird. Mieten, ja, ich glaube, da sind wir definitiv schon, ich weiß nicht genau, wie es in München sind, wir sind auf jeden Fall Berlin-Mitte-Preise, definitiv. Okay. Und was ich halt sehr, also einkaufen muss ich sagen, glaube ich, da ist auch der Osten von Deutschland jetzt echt sehr nachgezogen durch die Inflation. Wocheneinkauf sind wir bei locker 150 Euro. Wir sind aber auch eine vierköpfige Familie, also ich glaube, das ist auch normal. Allerdings finde ich, wenn wir hier weggehen, abends mal ein Bier trinken und feiern gehen, das finde ich schon immer, also wir bezahlen für einen Bierchen locker 9 Euro, 9 bis 10 Euro.
Für eins?
Ja, für 0,5er, ja. Und okay. Das ist hier Standard. Und das ist schon, also da freue ich mich dann immer, wenn ich mal zu Hause bin, dann wird es auch schnell mal ein Bierchen mehr. Nee, das ist schon, die Preise hier, wenn man so essen geht und trinken geht und so, finde ich schon recht teuer in Saint-Malo, ja. Ist schon ähnlich wie Paris, aber nicht ganz so extrem.
Generell noch kurz Kulinarik. Ich meine, ich liebe die französische Küche. Wie ist es mit dir? Also auch lieber mal Schweinshaxe oder irgendwie so typisch, was hier, Leipziger Allerlei? Oder vermisst du was? Oder wie ist es generell kulinarisch?
So richtig, richtig vermissen, ja, mein Döner. Mein Dönerkäfer, glaube ich schon. Döner. Ja, sagen das alle, ja, doch, ich glaube doch, das ist wirklich so. Aber nein, ich liebe die französische Küche, tatsächlich. Also ob es das Baguette ist, was hier wirklich nicht nur klischeehaft täglich unter irgendwelchen Armen transportiert wird. Doch, ich liebe die französische Küche. Es ist halt immer wieder bemerkenswert, wenn man dann nach Hause kommt, wie unterschiedlich auch bei uns gekocht wird, ne? Also vor allen Dingen auch von der Masse her. Die Franzosen, das ist halt Klischee, das ist auch wirklich so, die haben halt eine Lebens- und Esskultur, an die muss man sich erstmal gewöhnen. Aber mittlerweile liebe ich sie und vermisse sie auch wirklich sehr, wenn ich in Deutschland bin.
Warum musstest du dich gewöhnen?
Gerade diese Apero-Kultur, Apero sind ja, ne, also da geht es ja dann meistens so um, gegen 19 Uhr trifft man sich für ein Bierchen, dann gibt es irgendwie Nüsse und Chips und das war meine gewohnte Abendbrotszeit und also da, ich habe am Anfang das nicht verstanden und habe dann irgendwie die paar Nüsschen und Chips und ein bisschen Käse da gegessen und dann oft so ein, zwei Bierchen zu viel, weil ich schon so einen Hunger hatte und dann ging es dann aber erst so gegen 22 Uhr los mit Essen. Und ich war dann immer, also da musste ich mich wirklich dran gewöhnen, um diese unterschiedliche Zeit, wann man denn zusammen isst und dass man halt auch sehr lange beieinander sitzt und das Essen wirklich zelebriert. Das ist bei mir im Osten von Deutschland nicht so. Also wir.
Da gab es um 18 Uhr Abendbrot.
Genau. Dann isst man schnell und dann macht man sich fertig und dann trifft man sich mit Freunden in der Bar. Und dann gibt's, oder zu Hause bei Mama gibt's dann irgendwie nach dem Essen vorm Fernseher noch irgendwie Chips und Nüsse und weiß ich nicht. Und das ist ja hier komplett umgedreht. Und das ist auch für die, also auch für meinen Freund immer total komisch, wenn wir in Deutschland sind und dann irgendwie um 21 Uhr da die Nüsse auf den Tisch kommen. Da so, hä, was ist das? Wie könnt ihr jetzt noch Nüsse essen? Und das war am Anfang total ungewohnt, auch teilweise heute noch. Allerdings, ja, wir haben mit unseren zwei Kindern natürlich, essen wir auch jetzt nicht erst um 21 Uhr Abendbrot in der Woche, aber...
Mach sie nochmal wach und sagt, jetzt gibt's Essen.
Genau, ihr dürft jetzt noch nicht schlafen. Nee, das war am Anfang so ein bisschen anders, was die Esskultur betrifft, genau.
Ja, ist lustig. Mein Vater ist ja Franzose und der hat das jahrelang eben auch so gemacht. Und ich bin ja in der Schweiz geboren. Mein Vater lebt jetzt irgendwie seit, 30, 40 Jahren in der Schweiz. Und der kann das heute gar nicht mehr. Also der kann, wenn der auch in Frankreich ist und ein Restaurant geht und da kriegst du ja um 18 Uhr noch nichts zu essen.
Nee, genau.
Also da kannst du ja irgendwie um 20, 21 Uhr oder so machen die dann langsam mal auf und sagen, ah, ja, das kann ich nicht, ich muss was essen. Deswegen kann ich das gut verstehen, wenn man um 19 Uhr die Chipschale leer macht und denkt, oh, jetzt habe ich genug.
Das ist auch tatsächlich so, das ist tatsächlich heute noch so, wenn wir ins Restaurant gehen mit den Kindern, ich will immer um 19 Uhr einen Tisch bestellen und ich werde immer wieder, ja, wir machen doch aber erst auf um 19 Uhr. Ja. Sie können um 19.15 Uhr dann den ersten Tisch haben und dann, stimmt. Also,
die Deutschen stehen schon um 6:45 vorm Restaurant.
Ja, tatsächlich.
Was sind denn deine Tipps für Leute, die jetzt zuhören, die auch gerne nach Frankreich oder in die Bretagne wollen? Eben, ich habe es ja in der Einleitung gesagt, ich habe da ganz oft Urlaub gemacht, allerdings eher an der Westküste. Was sind deine Tipps eben für die Region oder generell für Frankreich, wer dahin auswandern will?
Definitiv Urlaub machen vorher, ne? Sich die Region anschauen, mit Einwohnern hier in Kontakt treten, keine Gespräche scheuen, gerne auch irgendwie ein bisschen was von sich erzählen, warum man gerne hierher kommen möchte oder warum man hier wohnt. Ist eine wunderschöne Region. Wir haben tolle Küsten, wir haben wunderschöne Wälder, auch ein paar Seen und man muss, glaube ich, einfach auch wirklich offen sein und auch so ein bisschen damit klarkommen können, dass man nicht sofort vielleicht auch gleich Anschluss findet, ne? Und gerade in der ländlicheren Region, wo nicht Haus an Haus irgendwie grenzt, was natürlich auch viele suchen, ja, viele wollen ja auch gerade das, wollen diese alten schönen Häuschen mitten in der Kampagne. Und ich glaube, man sollte einfach gewilligt sein und offen sein, weltoffen vor allen Dingen auch für neue Kulturen, ja, definitiv. Wie glaube ich, in jedem Land, in dem man sich dann irgendwie einfinden möchte. Also, ja.
Ja, wenn meine Frau besser Französisch sprechen würde, dann wären wir auch in die Bretagne gezogen. So ist es dann am Ende Irland geworden. Aber wir haben ja auch im Vorgespräch, ne, also das Wetter und so weiter, ich glaube auch eben landschaftlich ist das sehr ähnlich. Also deswegen auch die Strände, die wir hier haben, sind ziemlich ähnlich zu den Stränden in der Normandie und in der Bretagne. Es ist halt ein Ticken wärmer, vielleicht regnet es ein bisschen weniger, aber du hast halt trotzdem auch häufig diese Wetterwechsel, ne? Sonne, genau. Und dann so ein bisschen Nieselregen und dann kommt wieder Sonne und so weiter, ne?
Wir hatten tatsächlich dieses Jahr auch einen Tag Schnee.
Ah, okay.
Ja, also da geht hier gar nichts. Da geht hier wirklich nichts. Es gibt ja keinen Schneeschieber, Salzstreuer oder ähnliches. Die Leute besitzen selten andere Schuhe wie irgendwie Turnschuhe, Sneaker oder so. Also es ist wirklich, da geht hier nichts, da ist Stillstand, das schlittert und ja, alle sind irgendwie, schließen sich ein und hoffen einfach nur, dass es ganz schnell taut. Das ist immer sehr lustig und ich freue mich immer total und es war jetzt schon das dritte Mal und freue mich immer total und ziehe mich immer warm an und renn raus und liebe das, ja, weil ich vermisst das schon so ein bisschen. Genau.
Die einzige. ja. Wenn wir zum Ende hin in die Zukunft schauen, wir sprechen in 2 Jahren nochmal. Was denkst du, wie sieht dein Leben aus? Beziehungsweise auch was für Pläne hast du oder habt ihr? Also soll es jetzt quasi für immer Saint-Malo bleiben oder habt ihr noch andere Pläne? Wie sieht es aus?
Also ich glaube nicht, dass wir für immer hier bleiben möchten. Ich kann es mir im Moment nicht vorstellen, hier für immer zu sein. Also so schön wie Saint-Malo ist, auch landschaftlich gesehen, fehlt mir dann doch in den kälteren Monaten die Sonne und das wärmere Wetter, da ich das ja einfach fast 5 Jahre hatte. Ich war ja fast 5 Jahre lang nonstop in warmen Ländern und das fehlt mir schon sehr.
Musst du in den Süden?
Allerdings glaube ich...
In den Süden ziehen?
Ja, da will mein Mann nicht hin.
Ach so, ah, guck an, da gibt es auch so diese Nord-Süd, ne?
Ja, definitiv, ja, das gibt es definitiv. Er selber war vor allen Dingen noch gar nicht da.
Ja, das sind immer die Besten.
Das sind halt die Franzosen, ne? Also ja.
Was der Bauer nicht kennt.
Ja, genau. Wie sieht's aus? Ja, ich wünsche mir, dass ich mich irgendwie die nächsten Monate und Jahre irgendwie doch weiter in meiner Selbstständigkeit irgendwie befestigen kann und dass es dann von Art Stadtführung und Guide auch ein bisschen in die... Reiseleitung geht und vielleicht auch über mehrtägige Reisen in der Bretagne oder gerne auch in die Normandie, dass ich mich dahingehend irgendwie so ein bisschen weiterentwickeln kann und vor allen Dingen, dass wir alle gesund bleiben. Das ist mir sehr wichtig, ja.
Cool. Anna, vielen lieben Dank für den Einblick in deine Auswanderung nach Frankreich, in die Bretagne. Wer eben da mal hinreist und eine kleine Stadtführung machen möchte, den Link zu deinem Instagram-Kanal gibt es, wie gesagt, in den Shownotes, in der Folgenbeschreibung. Und lernt dich ja damit auch mal persönlich kennen. Kann ich sowieso auch empfehlen, mit Auswanderern immer vor Ort auch mal zu sprechen, eben Erfahrungen zu tauschen, zu gucken, was die machen, wie es denen ergangen ist, wo Schwierigkeiten waren, wo es aber eben auch die schönen Seiten gibt. Deswegen, das kann ich sehr empfehlen. Vielen herzlichen Dank für deinen Besuch und ich wink mal rüber, wenn du aus dem Fenster guckst, vielleicht siehst du es ja. Und ansonsten bis bald.
Dankeschön, bis bald.
Das war die Geschichte von Anna Wilke, die 2016 nach Frankreich auswanderte und heute in Saint-Malo in der schönen Bretagne lebt. Die Fotos zu der Folge, die gibt es wie immer auf dem Instagram-Kanal von Einfach Aussteigen. Und mehr Frankreich-Folgen gibt es im Archiv hier in der Podcast-App. Scroll einfach mal weiter nach hinten. Also wenn dich in Frankreich interessiert, findest du da noch viele Folgen. Und ich freue mich natürlich auch, wenn du meinen Podcast weiter empfiehlst und mir eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts hinterlässt. Auf jeden Fall geht's hier weiter am nächsten Mittwoch mit einer neuen Folge. Bis dahin, ich freue mich auf dich. Alles Gute, ciao.